Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition.
Die USA werden Venezuela kontrollieren bis zu einem geordneten Übergang, sagt US-Präsident Donald Trump, nachdem amerikanische Militärs bei einem Überraschungsschlag Venezuelas Machthaber Nicolas Maduro gefangen genommen haben. Und damit willkommen zu den Tagesthemen. Das Bild von Maduro in US-Gefangenschaft, das postete Trump dann höchstpersönlich und prahlte auch bei der Pressekonferenz über den nächtlichen Einsatz, der seit Monaten vorbereitet worden war. Zu den angegriffenen Zielen in dem südamerikanischen Land mit der Hauptstadt Caracas gehörte der größte und wichtigste Militärstützpunkt des Landes, Fuerte Tiuna. Und Detonationen wurden auch gemeldet aus La Guaira. Dort befindet sich der internationale Flug- und auch der Hauptseehafen. Xenia Böttcher fasst die Entwicklungen zusammen.
Explosionen in der Nacht in Venezuelas Hauptstadt Caracas. Seit Wochen wurde ein amerikanischer Angriff dieser Art von den einen befürchtet und von anderen erwartet. Und doch kam er dann überraschend. Die Entmachtung des venezolanischen Staatschefs Nicolas Maduro bezeichnet Trump als spektakulären Angriff, als effektivsten Schlag seit dem Zweiten Weltkrieg. Die amerikanische Dominanz in der westlichen Hemisphäre wird nie wieder in Frage gestellt werden. Die amerikanische Armada bleibt in Position und die Vereinigten Staaten behalten sich alle militärischen Optionen vor, bis die Forderungen der Vereinigten Staaten vollständig erfüllt sind. Elitesoldaten sollen im Einsatz gewesen sein, um ihn zu fassen. In New York soll Maduro der Prozess gemacht werden, einer der Vorwürfe Drogenterrorismus. Der linksautoritäre Präsident ist fort. Die verbliebene Führungsriege präsentiert sich mit Militärs, ruft auf zum Widerstand, prangert den Angriff auf ihr Land an. Im Internet kursieren Videos, die Maduro-Anhänger zeigen sollen und offenbar auch die sogenannten Colectivos, Maduros gefürchtete Paramilitärs. Wir sind bereit, um Venezuela zu verteidigen. Wir sind bereit, unsere natürlichen Ressourcen zu verteidigen, die der Weiterentwicklung unserer Nation dienen müssen. Wir werden nie wieder Kolonie eines Imperiums sein. Er ist gefallen, rufen sie. Ob in Spanien, den USA oder Peru, in vielen Ländern sind Exil-Venezolaner auf die Straße gegangen, um den Fall Maduros zu feiern. 8 Millionen Menschen haben bislang ihre Heimat verlassen. Doch in den Straßen von Caracas herrscht offenbar vor allem angespannte Stille bei den Anhängern der Opposition. Zu groß sei die Sorge um Leib und Leben in dieser unklaren Situation, heißt es. Die Oppositionsführerin Corina Machado, die im Dezember noch den Friedensnobelpreis erhalten hat, wendet sich mit einer Audiobotschaft an ihre Anhänger. An alle Venezolaner, die in unserem Land sind, seid bereit, um umzusetzen, was wir schon sehr bald über unsere offiziellen Netzwerke mitteilen werden. Wir verpflichten euch ab sofort, an dem großen Projekt eines neuen Venezuelas mitzuarbeiten. Trump nennt Machado heute zwar nett, aber sie werde nicht genügend respektiert. Die USA würden sowohl die Ölgeschäfte als auch Venezuela politisch übernehmen. Wir werden das Land führen, bis wir einen sicheren, ordentlichen und juristisch gesicherten Übergang haben. Wie das gehen soll, unklar. Wenig Zweifel gibt es daran, dass Maduro mindestens die vergangene Wahl verloren hat und unrechtmäßig regierte. Ebenso gibt es keinen Zweifel, dass der US-Einsatz völkerrechtswidrig sei.
Also es gibt keinen erdenklichen Grund aus völkerrechtlicher Sicht, diese Gewaltanwendung zu rechtfertigen. Und dazu kommt eben noch die Stellung von Herrn Maduro als Staatsoberhaupt.
Vor rund einer halben Stunde ist Nicolas Maduro laut Medienberichten in New York gelandet.
Und wir schalten jetzt in die USA zu unserer Korrespondentin Sarah Schmidt in Washington D.C. Sarah, wie gerade im Beitrag gesehen, vor gut einer Stunde ist das Flugzeug mit Nicolas Maduro in New York angekommen. Was passiert jetzt mit ihm?
Ja, er wird jetzt mutmaßlich nach New York City gebracht, denn dort, wo das Flugzeug angekommen ist, das ist über eine Stunde außerhalb der Stadt. Und dort soll er in ein Bundesgefängnis gebracht werden, in Brooklyn, in New York City. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Da haben auch schon andere Prominente waren dort untergebracht, zum Beispiel der Hip-Hop-Mogul P. Diddy, aber auch die Partnerin von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Und dann soll Maduro in Manhattan, also auch in New York City, City einem Richter vorgeführt werden. Wann genau das soweit ist, das wissen wir aber noch nicht. Amerikanische Medien spekulieren darüber, dass es schon am Montag so sein könnte. Andere sind etwas zurückhaltender und sprechen von Anfang nächster Woche. Das müssen wir also noch abwarten.
Nun sind Donald Trumps Anhänger ja von Auslandseinsätzen des US-Militärs grundsätzlich alles andere als begeistert. Wie kommt dieser Schlag gegen Venezuela und gegen Maduro dort dann an?
Ja, es gibt erste vereinzelte Kritiker. Marjorie Taylor Greene, die ja früher mal eine große Unterstützerin von Donald Trump war, die stellt die Frage, also wenn es Donald Trump jetzt um den Kampf gegen die Drogenkartelle geht, warum unternimmt er denn da nichts gegen die mexikanischen Drogenkartelle? Das ist ihr Vorwurf. Wenn man sich die Umfragen anguckt, die jüngste Umfrage, die allerdings vor diesem Schlag ausgeführt wurde, dann gibt es eine ganz, ganz kleine Mehrheit der Republikaner, die sagen, sie unterstützen solche Aktionen in Venezuela. Und die Trump-Regierung versucht es ja so zu verargumentieren, dass eben genau das, was sie jetzt tun, America First ist. Donald Trump hat in der Pressekonferenz gesagt, man wolle eben dafür sorgen, dass man good neighbors, also gute Nachbarn hat. Und so versucht die Trump-Regierung jetzt eben auch gegenüber den eigenen Anhängern, die möglicherweise skeptisch sind, zu rechtfertigen, dass man diese Aktion in Venezuela jetzt durchgeführt hat.
Sarah, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Und wir schalten gleich weiter zu unserer Korrespondentin, die für Venezuela zuständig ist, Marie-Christine Böse in Mexiko-Stadt. Marie-Christine, wie ist die Situation in Venezuela derzeit, vor allem für die Menschen dort? Und wer hat denn dort da jetzt genau die Macht?
Die Menschen müssen jetzt mit der Unsicherheit klarkommen, dass sie nicht wissen, was die nächsten Tage bringen. Viele strömen in die wenigen offenen Supermärkte und hamstern eben Lebensmittel oder auch Medikamente und Benzin. Und sie fragen sich natürlich auch, wer sie jetzt eigentlich regiert. Denn die USA haben ja gesagt, sie wollen das Land jetzt führen. Es ist nur irgendwie noch unklar, wie. Also es soll irgendwie eine Gruppe sein. Menschen werden bestimmt. Der US-Außenminister wird eine Rolle spielen. Formal ist aber erstmal die Vizepräsidentin Venezuelas jetzt eigentlich führend. Und die habe sich in Gesprächen mit den USA auch kooperativ gezeigt, heißt es. Andererseits sendet die durchaus gemischte Signale, sagt nämlich, Maduro müsse freigelassen werden, er sei legitimer Präsident. Also da sieht man schon, das wird jetzt nicht einfach für Trump, denn das Regime, das war ja nicht nur Maduro, sondern das ist ein ganzer Machtzirkel, der verflochten ist durch Korruption und Loyalitäten. Möglicherweise haben die USA dann noch einen sehr langen Weg vor sich.
Einer der engsten Verbündeten von Maduro war ja bislang immer Russland. Welche Reaktionen kommen von dort?
Ja, Russland hat der Vizepräsidentin Maduros die Solidarität, die volle Solidarität versichert. Russland und Venezuela sind strategische Partner. Russland liefert Waffen an Venezuela, hat durch Ausrüstung letztendlich ja auch das Maduro-Regime stabilisiert. Beide sind ölexportierende Länder, sind insofern auch verbunden. Und Venezuela hat für Russland eine geopolitische Bedeutung, weil es quasi ein enger Partner ist, ja, im Hinterhof, in Anführungsstrichen, der USA. Sie können sich dort als globaler Akteur präsentieren. Und das ist natürlich für die Russen jetzt ein Verlust, dass Maduro weggebrochen ist.
Stichwort Geopolitik. Was bedeutet dieser Militärschlag denn für die Region dort insgesamt jetzt?
Die Sorge ist eben, dass ein Präzedenzfall geschaffen wird. Also was passiert jetzt zum Beispiel mit anderen Linksdiktaturen in Nicaragua und Kuba? Werden die jetzt auch weggefegt? Auch hat Donald Trump den linksgerichteten kolumbianischen Präsidenten ins Visier genommen, hat gesagt, er müsse auch aufpassen. Also das Vorgehen Trumps spaltet die Region, weil linke Politiker es verurteilen und Rechte es befürworten. Und vielleicht ist diese Spaltung ja auch genau ein Ziel von Donald Trump.
Marie-Christine, vielen Dank für die Informationen nach Mexiko-Stadt. Ja, während in Venezuelas Hauptstadt Caracas das öffentliche Leben heute offenbar weitgehend stillstand, waren weltweit ganz unterschiedliche Reaktionen auf den Militäreinsatz der USA zu hören. Bundeskanzler Friedrich Merz warnte vor politischer Instabilität und erklärte, dass es jetzt einen geordneten Übergang zu einer legitim gewählten Regierung geben müsse. Russland, haben wir gerade von Marie-Christine Böse gehört, hat der Vizepräsidentin des Landes seine Unterstützung zugesichert. Und China hat die Absetzung und Gefangennahme Maduros scharf verurteilt. Den USA war die sozialistische Führung Venezuelas ja schon lange ein Dorn im Auge. Das galt auch schon für Maduros Vorgängerregierung, die des 2013 verstorbenen Hugo Chavez. Doch US-Präsident Trump hat die Eskalation zuletzt immer weiter vorangetrieben. Marie-Christine Böse jetzt nochmal mit einer Chronologie der vergangenen Wochen bis zum heutigen Angriff.
Anfang September. Die USA greifen ein mutmaßliches Drogenboot an, 11 Menschen sterben. Es folgen Angriffe in Karibik und Pazifik mit Dutzenden Toten. Offiziell ein Anti-Drogenkrieg. Tatsächlich rückt die US-Regierung zunehmend Venezuelas autoritären Präsident ins Visier. Nicolas Maduro ist ein angeklagter Drogenhändler und flüchtet vor der US-Justiz. Maduro soll demnach Kopf des sogenannten Kartells der Sonnen sein, laut USA ein Netzwerk aus korrupten Militärs. Ein brisanter Vorwurf, denn Trump will Kartelle wie Terroristen bekämpfen und sieht Kriegsschiffe, den weltgrößten Flugzeugträger und rund 15.000 Soldaten in der Karibik zusammen. Der US-Präsident spricht von Narkoterroristen, gefährlicher als das islamistische Terrornetzwerk Al-Qaida. Jedes abgeschossene Boot rettet 25.000 Amerikaner. Wir dürfen das. Rechtswidrig nennen Juristen dagegen die Einsätze. Tatsächlich wirkt der Anti-Drogen-Kampf vorgeschoben. Venezuela ist kein großer Drogenproduzent. Maduro wirft den USA vor, ihn stürzen und an Venezuelas Erdöl zu wollen. Er mobilisiert Reservisten. Experten erwarten zwar keine Invasion, doch Maduro wirkt nervös, als er auf Englisch um Frieden bittet.
Not war, not war.
Kein Krieg, not war. Ja zum Frieden.
Just peace, just peace, just peace.
Mitte November bekommt die US-Operation den Namen Southern Spear. Die USA bekräftigen das Kopfgeld von 50 Millionen US-Dollar auf Maduro. Spekulationen über Ziele von US-Attacken reichen von mutmaßlichen Drogenlaboren bis hin zu Militäreinrichtungen. Maduro antwortet mit einer Friedenshymne. Tatsächlich scheint sich die Lage etwas zu entspannen. Wir werden vielleicht mit Maduro reden. Mal sehen, wie das wird. Sie würden gerne reden. Doch dann stoppen nach einer Warnung der US-Luftfahrtbehörde mehrere Airlines ihre Flüge nach Caracas. Die US-Regierung stuft das Kartell der Sonnen als Terrororganisation ein, um Maduro weiter unter Druck zu setzen. Der tritt tanzend auf zu einer Musikversion seiner Kein-Krieg-Rede. Er soll aber seinen persönlichen Schutz verstärkt haben. Mitte Dezember eine neue Eskalationsstufe. US-Soldaten seilen sich aus Hubschraubern ab, stürmen Gewehre im Anschlag, einen Tanker vor Venezuelas Küste. Er sei laut USA Teil eines illegalen Netzwerks zum Transport von sanktioniertem Öl. Eigentlich wären taktische Schläge innerhalb Venezuelas der nächste Schritt gewesen. Aber es scheint, dass Trump vor diesem Eskalationsniveau zu diesem Zeitpunkt noch zurückschreckte. Venezuelas Regierung kritisiert die Aktion als Diebstahl und Piraterie. Die venezolanische Oppositionspolitikerin Maria Machado, gerade mit dem Friedensnobelpreis geehrt, stellt sich hinter Trump. Venezuelas Regime nutzt diese Ressourcen, um andere Menschen zu unterdrücken und zu verfolgen. Daher müssen diese kriminellen Gruppen gestoppt und ihnen der Geldhahn abgedreht werden. Beobachter vermuten zunächst, Trump wolle das Maduro-Regime mit einem Wirtschaftskrieg in die Knie zwingen. Nun hat er doch direkt angegriffen.
Ja, und über diesen Angriff und die Ereignisse der vergangenen Nacht und deren Auswirkungen habe ich vor der Sendung mit dem Politologen Tobias Lambert gesprochen, unter anderem Autor mit Schwerpunkt Venezuela für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Abend, Herr Lambert.
Schönen guten Abend, Herr Zamperoni.
Nachdem die USA Maduro nun gefangen genommen, andere sagen auch entführt haben, sehen Sie tatsächlich auch einen Machtwechsel, ein Ende des Systems Maduro in Venezuela?
Nein, zum jetzigen Zeitpunkt kann davon noch keine Rede sein. Maduro und seine Frau Celia Flores sind in die USA entführt oder verschleppt worden. So muss man das wohl nennen. Aber die Regierung ist nach jetzigem Stand noch intakt. Das Militär hat sich auch noch nicht andersgehend geäußert. Von daher kann keine Rede davon sein, dass die Regierung, dass ein Regierungswechsel nun erzwungen worden ist. Da wird sich erst in der nächsten Zeit zeigen, wie das weitergeht.
Aber was verstehen Sie dann unter Präsident Trumps Ankündigung, die USA würden jetzt in Venezuela die Kontrolle übernehmen?
Das ist die große Frage. Ich habe das auch nicht verstanden in der Pressekonferenz heute, was Trump damit genau meint. Es klingt nach einer alten imperialistischen, fast schon kolonialen, nach einem kolonialen Machtgehabe der USA. Ich weiß nicht, wie er jetzt sicherstellen will, dass eine US-nahe Regierung oder gar eine direkte US-Kontrolle über Venezuela gewährleistet ist. Denn er ist ja nicht mit Bodentruppen im Land. Die USA haben nicht Caracas oder Venezuela besetzt. Von daher üben sie nach jetzigem Stand auch nicht die Befehlsgewalt in Venezuela aus. Das heißt, die alte Regierung ist nach jetzigem Stand noch an der Macht. Es haben sich mehrere Regierungsvertreter heute auch dahingehend geäußert. Und wenn da nicht im Hintergrund Gespräche laufen, die auf einen Machtwechsel, einen Regierungswechsel hindeuten, dass Trump etwa Absprachen mit Teilen des Militärs getroffen hat, wüsste ich nicht, wie er zum jetzigen Zeitpunkt diesen Regierungswechsel effektiv umsetzen möchte.
Aber worum geht es ihm denn dann wirklich in Venezuela? Also um Anti-Drogenkrieg oder doch eher ums Ölgeschäft?
Um Drogen geht es zumindest auf gar keinen Fall, denn Venezuela ist nur ein peripheres Transitland und dann auch eher in Richtung Europa interessant für den Schmuggel von Kokain von Kolumbien aus. Bei Fentanyl, was ja die Haupttodesursache in den USA bei Drogen gibt, das starke Opiat-Schmerzmittel, da spielt Venezuela überhaupt keine Rolle. Das kommt alles aus Mexiko und die Chemikalien stammen aus China. Das heißt, diese Drogenproblematik war von Anfang an nur vorgeschoben. Ging Trump um einen Regierungswechsel. Da spielt natürlich das Öl eine Rolle. Venezuela verfügt über die größten zertifizierten Erdölreserven der Welt. Aber Zugang zum Erdöl hätte Trump nach allem, was bekannt ist, auch so haben können, über einen Deal, den Maduro bereits im Sommer angeboten hat. Das hat Trump selbst bestätigt. Er hat aber abgelehnt, und zwar unter Einfluss seines Außenministers Marco Rubio, der bekanntermaßen einen Regime-Change in Venezuela und später auch in Kuba erreichen möchte. Und es geht den USA darüber hinaus, über den Zugriff auf Erdöl hinaus, auch noch darum, ihre alte Dominanz in der, wie Sie sagen, westlichen Hemisphäre, ihren sogenannten Hinterhof wiederherzustellen und fremde Mächte wie etwa Russland, China oder Iran aus dieser Hemisphäre herauszuhalten. Das hat Trump oder das hat die Regierung in der gerade Anfang Dezember veröffentlichten neuen nationalen Sicherheitsstrategie auch selbst klar so benannt. Und das sehen wir jetzt in Venezuela. Es geht also um Dominanz und auch darum, das Recht des Stärkeren wieder durchzusetzen, entgegen internationalem Recht.
Was ist denn nach dieser Lesart, wenn wir von Rückkehr zur Hinterhofpolitik sprechen, der ehemaligen Monroe-Doktrin, als nächstes dran? Kuba?
Naja, auf jeden Fall geht es dem Außenminister und auch Sicherheitsberater zurzeit, Marco Rubio, geht es um Kuba. Das ist sein großes Thema. Er stammt aus Florida, aus einer kubanischstämmigen Familie. Und es ist allgemein bekannt, dass sein eigentliches Ziel Kuba ist. Er geht davon aus, dass über einen Regierungswechsel in Venezuela Kuba so geschwächt sein wird, dass es als nächstes fallen wird. Von daher geht es um Kuba, aber es geht nicht nur um Kuba. Es geht generell darum, in ganz Lateinamerika eine US-Dominanz durchzusetzen. Und das ist in anderen Fällen, in Ländern, in denen etwa gerade Wahlen stattgefunden haben oder nächstes Jahr stattfinden werden, mischt sich Trump auch sehr aktiv in Wahlkämpfe ein, bietet etwa Kredite, Investitionen, wenn sein richtiger Kandidat, von ihm gewünschter Kandidat, gewinnt. Das haben wir gerade in Argentinien bei den Zwischenwahlen gesehen. In Honduras haben wir es gesehen. Und wir sehen es deutet sich bereits in Kolumbien an, wo im nächsten Juni gewählt wird. Das heißt, es geht um mehr als nur um Venezuela, aber Venezuela ist eben symbolisch und mit dem Erdölreichtum und auch mit der politischen Rolle, Anti-US-Rolle, die das Land in den letzten 20 Jahren gespielt hat, symbolisch jetzt ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg, mehr Dominanz für die USA in ihrem Hinterhof herzustellen.
Herr Lambert, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Und wir blicken zum Schluss noch nach Deutschland, wo vor allem im Norden Schnee und Minustemperaturen für Probleme auf den Straßen und auch bei der Bahn sorgten. Natürlich kann so ein richtig schöner Wintertag aber auch viel Spaß machen, allerdings auch nur, wenn man nach einem langen Rodeltag in ein gemütlich warmes Zuhause zurückkehren kann. Doch gerade jetzt müssen in Berlin tausende Menschen ohne Strom auskommen und damit zum Teil auch ohne Heizung. Betroffen sind weite Teile im Südwesten der Hauptstadt und das wohl noch ein paar Tage. Grund für den Stromausfall war ein Feuer auf einer Kabelbrücke, hinter dem möglicherweise ein linksradikaler Anschlag steckt.
Es ist stockdunkel in Berlin-Zehlendorf, ganze Straßenzüge ohne Licht. Etwa 45.000 Haushalte im Süden Berlins sind betroffen. Und seit dem Nachmittag verbreitet sich die Nachricht, es kann dauern mit der Reparatur. Der Stromausfall könnte bis Donnerstag anhalten.
Ja, schlecht. Und dann hat man noch irgendwie erfahren, dass es sein kann, dass das Wasser irgendwann nicht mehr fließt. Ja. Nächste Woche gehen wir in die Minusgrade auch noch. Ja.
Das wird ein bisschen frisch. Ich komme gerade aus der Pflegeeinrichtung, wo meine Schwiegermutter ist. Sie haben auch keinen Strom. Die haben gerade heldenhaft 100 schwerst bedürftige Menschen umgesiedelt sozusagen in andere Pflegeheime.
Am frühen Morgen erste Meldungen von einem Brand an dieser Kabelbrücke nahe eines Kraftwerks. Auf einen Schlag in mehreren Bezirken, die Ampeln aus, Tankstellen und Supermärkte dicht. Schnelles Krisenmanagement ist gefragt, ein Verdacht erhärtet sich. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.
Es ist jetzt schon klar, dass ein solcher Schaden nicht einfach per Zufall entsteht, sondern man muss sich vorstellen, dass die Kraft einer Kugelbombe unseren Leitungen dort vor Ort hätte nichts anhaben können. Das heißt, das, was passiert ist, ist wirklich die direkte Platzierung von schweren Brandsätzen unter den Kabeln und die haben zu solchen erheblichen Schäden geführt.
Inzwischen liegt ein Bekennerschreiben vor. Ob es authentisch ist, das prüfen die Ermittler noch. Schon im September hatte es in Berlin einen Brandanschlag auf die Stromversorgung gegeben, mutmaßlich von einer linksextremistischen Gruppe. Damals war der Südosten der Hauptstadt betroffen, rund 50.000 Haushalte, etwa 60 Stunden dauerte der Stromausfall da. Diesmal könnte es noch länger dauern, fürchtet der Stromnetzbetreiber.
Es ist eine technisch komplexe und sehr herausfordernde Aufgabe. Normalerweise lernen unsere Elektromonteure sowas unter Laborbedingungen. Hier gehen sie jetzt in eine offene Baugrube bei Temperaturen, bei Schneefall und dann noch die Herausforderung verschiedener Kabeltypen.
Viele müssen nun wohl ausharren, bei Freunden, Bekannten oder in Notunterkünften. Wie lange? Diese Frage nehmen heute wohl Tausende im Südwesten Berlins mit in die erste Nacht ohne Strom.
Ja, aber nicht nur in Berlin stellt sich zudem auch noch die Frage, Claudia, wie lange bleiben uns denn die winterlichen Verhältnisse noch erhalten?
Ingo, die bleiben noch eine ganze Weile. Es wird jetzt sogar noch kälter, vor allem in den Nächten, weil wenn es aufklart, wir kommen unter Zwischenhocheinfluss, dann gehen die Temperaturen noch mehr in den Keller, insbesondere über Schnee. Und davon ist ja heute eine ganze Menge gefallen. Auf dem Radar sieht man, das waren immer mal wieder Schneeschauer. Am Alpenrand hat es schnell nachgelassen. Dann kam mal ein Tiefdruckgebiet mit, hier sieht man, wie es sich einkringelt, richtigen Fronten, also länger anhaltender und auch kräftiger Schneefall, der sich da breit gemacht hat. Und das sind die Schneemengen von heute. Und da liegen im Norden am meisten. Hamburg 16 cm, in Struckum 12 cm, da sind es jetzt schon minus 10 Grad. Berlin liegen 7 cm, Braunlage 41, Nordholen in Nordrhein-Westfalen 9 und in München gerade mal nur 2 cm. Wird jetzt auch noch ein bisschen weiter schneien und dann eben dementsprechend kalt werden. In der Nacht noch weitere Schneeschauer, einzelne Gewitter sind eingelagert, zum einen im Nordosten, zum anderen hier über der Mitte Deutschlands. Auch morgen dann von der Nordsee her weiterhin feuchte Luft und damit auch Schneeschauer. Einzelne Gewitter sind auch noch möglich. Die ziehen dann weiter nach Süden im Laufe des Nachmittags, vor allem noch nach Norden und von Niedersachsen bis zu den Mittelgebirgen hier und da etwas Schneefall. Temperaturen, die gehen in der Nacht runter auf Werte von 0 bis minus 11 Grad. Minus 11 Grad im Norden Schleswig-Holsteins und am Alpenrand. Am Nachmittag Höchstwerte minus 4 bis plus 2 Grad. Und die nächsten Tage bringen dann vor allem im Norden noch etwas Schneefall und Temperaturen maximal minus 4 bis plus 1 Grad.
Ungemütlich kalt. Vielen Dank, Claudia, für diese Winteraussichten. Und soweit unsere Tagesthemen an diesem Sonnabend. Hier im Ersten folgt jetzt das erste Wort zum Sonntag 2026. Und da geht es darum, von guten Mächten wunderbar geborgen in dieses neue Jahr zu starten. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie am Start. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich, auch im neuen Jahr.